Hexe und Midnight Movies.
Das ist wunderschön. Das war so eine gute Idee von dir, hier rauszufahren. So schön. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Und jetzt liegen wir hier auf dem See, auf unserer kleinen Holzbadeinsel. Lass es uns gut gehen. Ist das nicht unglaublich schön?
Ich finde, besser kann es einem gar nicht gehen. Ich bin richtig glücklich hier draußen.
Ja, nur wir und das Zwitschern der Vögel. Keine einzige Wolke am Himmel. Die Sonne, die bratzt uns hier. Ich habe noch kurz überlegt, wollen wir uns vielleicht ein bisschen mit Sonnenmilch einschmieren, aber dann dachte ich, ach, für den Teint ist das doch auch gut. Und das macht einen richtig schön glücklich, diese Sonnenstrahlen. Was denkst du denn? Bist du bereit? Weil wir müssen jetzt auch zurück, so schön es auch ist, aber wir haben uns ja hier, wir sind ja nicht ohne Grund hier. Bist du bereit?
Ja, wir haben ja noch was vor heute.
Ja. Komm, dann lass uns das Kanu schnappen und lass uns zurück an Land schippern und eine neue Folge aufnehmen.
Du meinst eine neue Folge von unserem Podcast?
Ja, sag's.
Ja. Podcast? Ja. Ja, wirklich? Ja. Meinst du es ernst jetzt?
Ich meine es ernst, ja. Lass uns eine neue Folge aufnehmen. Ich weiß, wir haben gesagt, wir wollen hier jetzt 7 Tage nur auf dieser Insel liegen. Aber ich denke, das ist ein guter Moment.
Ja. Los, wir geben uns einen
Ruck. Ich mache jetzt hier mal das Intro an. In der Zeit schippern wir rüber und dann geht's los. Okay.
Okay.
Kaffee, Kekse und Midnight Movies.
Ja, gut, Christoph. Mensch, ich glaube, wir können uns für die Stimmung, in der wir hier gerade sind, für den Ort, an dem wir hier gerade sind, können wir uns eigentlich gar keinen besseren Film ausgesucht haben, als den wir heute besprechen.
Absolut. Er passt vom Ambiente, ja. Er passt in jeglicher Hinsicht.
Ja, ich konnte leider, das war so eine spontane Idee von dir, hier rauszufahren, ich konnte leider gar nicht, ich habe noch meine exklusive Podcast-Tasse mir geschnappt und konnte nur so einen abgepackten Cappuccino mitnehmen. Aber ich dachte, wenn wir zwei in den Wald fahren, ist das eigentlich auch ganz gut. Einfach so ein bisschen zum Anrühren, noch auf dem heißen Stein das Wasser ein bisschen warm gemacht und rübergekippt und dann ist das doch eigentlich gut, ne? Was hast du in deiner Tasse?
Ja, ich habe in meiner Tasse Kaffee.
Hättest du mir einfach was abgeben können
davon? Ja, tut mir leid, ich habe Kaffee aus der peruanischen Hochebene, also aus den Anden, und das ist eine Berliner Rösterei, deren Namen ich leider vergessen habe. Das ist total doof. So, und ich bin zu faul, jetzt in meiner Reisetasche nach der Packung zu suchen.
Wenn der lecker ist und gut ist, dann lohnt es sich, den ja auch bei der nächsten Folge auch nochmal aufzubrühen. Genau. Und dann werden wir einfach sagen, wie der heißt. Ja. Und wenn er nicht lecker ist, dann vergessen wir die Sache einfach.
Aber ich muss eins loswerden, wenn wir jetzt gerade beim Thema Kaffee sind. Ich muss eine Danksagung an meine Schwester rausschicken. Weil als ich ihr erzählt habe, dass wir rausfahren mit Kanu und uns für unsere neue Podcast-Folge uns in einer Hütte es uns gemütlich machen, meinte sie, nimm diese Tasse mit, passend zum Thema. Und da hat sie mir ein kleines Präsent überreicht. Ich zeig sie dir mal.
Ja, das ist das Beste bei Podcasts, wenn man sich gegenseitig was zeigt. Ja.
Oh. Also für unsere HörerInnen, es ist eine Tasse mit einem Haus da drauf in einer Winterlandschaft. Das passt jetzt nicht zu unserer Landschaft oder zu unserem Klima, in dem wir uns gerade befinden. Und darunter steht der Satz, Any Works Bed and Breakfast. Und wer sich ein wenig mit Filmen auskennt, ich will gar nichts mehr dazu sagen, der weiß natürlich, aus welchem Film das Motiv auf der Tasse stammt. Da sage ich jetzt nochmal Danke.
Das ist ein Hammer, der Film. Und passend dazu, Mann, das ist ein Hüttenvibe hier, das ist ja unglaublich. Passend dazu habe ich heute mal keinen Keks dabei. Ich habe Kuchen dabei. Und zwar Baumkuchen.
Oh, wow. Kriege ich da auch was ab von?
Kannst du natürlich. Wenn du mir ein Schlückchen von deinem Kaffee in meine Tasse reinschwabberst, so, wow, dann gebe ich dir auch ein Stück Baumkuchen ab. Baumkuchen ist ja ist was richtig Feines, was richtig Geiles. Und das Faszinierende ist, da ist so eine dunkle Schokolade drumherum. Mhm. Und ich esse ja immer alles mit einer Gabel.
Ja.
Wenn man das so abmacht, mache ich jetzt auch mal, dann geht immer ganz viel Schokolade davon ab. Mhm. Und wenn man den Kuchen gegessen hat, man isst natürlich auch viel, also ich esse viel zu viele Stücke davon, dann denke ich danach, oh cool, jetzt habe ich noch die ganze Schokolade. Aber eigentlich möchte ich die dann nicht mehr, weil ich schon so voll gefressen bin, dass ich dann eigentlich nur noch unter Qualen dann diese abgebröckelte Schokolade esse.
Ja. Ich liebe Baumkuchen.
Was ist denn dein Lieblingskuchen?
Von allen, die es gibt auf der Welt?
Du hast ja bald Geburtstag, da möchte ich dir vielleicht ja was schicken.
Ja, das ist ein bisschen schwer. Mein Lieblingskuchen ist der, den meine Partnerin immer backt.
Also es ist sehr, sehr...
Das ist kein sarkastisches Lachen.
Anhand von
Lachen.
Dem kann ich den jetzt nicht nachbacken.
Nee, das geht
nicht. Also das Rezept lässt du wünschen übrig.
Und ich weiß ja auch nicht, welchen Kuchen sie für mich backt.
Ach so, das ist quasi so eine offene Kategorie.
Ja, er ist immer lecker.
Sehr interessant.
Er ist immer lecker. Okay.
Dann ist es vielleicht bei dir einfacher. Was magst du denn nicht?
Ich glaube wirklich, ich esse fast jeden Kuchen. Es gibt ja auch Kuchen mit Alkohol. Ich glaube, da wäre eine Grenze. Aber sonst fällt mir spontan nichts ein. So wie ich auch fast alles esse.
Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen.
Wie ist es denn bei dir?
Also ich habe es nicht so ganz mit Obst im Allgemeinen in Kuchen und Gebäck, was auch nicht so richtig stimmt. Mhm. Ich mag zum Beispiel so gedeckten Apfelkuchen oder sowas, finde ich super. Oder auch mal so Schmand mit Mandarine, finde ich auch super. Was ich absolut nicht mag, ist so mit Gelatine. Egal, ob das jetzt eine tierische oder eine pflanzliche Gelatine ist. Mhm. Alles, was so ein Glibber, was so ein Glibber oben drauf hat, das mag ich wirklich gar nicht gerne. Mochte ich auch noch nie so richtig. Nee, ansonsten bin ich da auch offen. Ich mag auch, wenn das so ein richtiger trockener Dorfkuchen ist. Finde ich auch gut.
Oder habe ich ja Glück, weil ich habe Kekse ohne Glibber. Ich frage dich gar nicht, ob du weißt, was für Kekse ich habe.
Ja, du, wenn man so spontan auf so einen Trip geht, dann packt man einfach alles ein, was man jetzt noch gerade so da hat. Und natürlich hat Christoph eine Rolle Hafercookies in seiner Küche rumliegen,
oder
die dann in den Rucksack noch schnell gewandert ist. Das ist sehr schön. Davon nehme ich mir nachher auch noch ein, wenn ich die Schokolade verdaut habe.
Ohne Schokoladeüberzug diesmal. Wirklich nur Hafercookies.
Aber wie lange stehen die da schon? Die werden ja schnell so pappig. Nee,
die sind frisch, aber weil ich, wie ich in einer unserer ersten Folgen schon gesagt habe, ein Dipper bin und ich so einen wahnsinnig leckeren Kaffee habe, brauche ich auf diesen Hafercookies auch keinen Überzug. Mhm.
Der Dipper und der Gabelesser treffen sich in einer Hütte, um heute einen Film zu besprechen, den wir vor relativ langer Zeit gesehen haben. Und dann nach relativ langer Zeit wieder gesehen haben, weil dieser Film eine Nummer in unserer TÜNF, in unserer Folge der TÜNF ist. Also für uns, was jetzt den Slasher-Film angeht, eigentlich ein wichtiger Film. Sonst wäre er ja nicht Teil der TÜNF.
Yeah.
Wir besprechen nämlich heute The Burning mit dem deutschen Titel Brennende Rache.
Brennende Rache.
Ich nehme an, wir werden ab sofort den Film aber The Burning nennen, oder? Ich habe irgendwie mit Brennende Rache assoziiere ich das so gar nicht.
Als wir uns kennengelernt haben und haben angefangen, viele Slasher zu sehen, kannte ich einen Großteil halt aus meiner Videothekzeit. Aber The Burning oder Brennende Rache war mir einfach noch unbekannt. Ich kannte den vom Titel und wir haben den auch zum allerersten Mal, also auch gemeinsam zum ersten Mal gesehen. Und also relativ spät, weil wir einfach nicht 16 waren oder so, wenn man solche Filme normalerweise zum ersten Mal sieht. Das war ein Film, von dem wir wussten, es ist ein Klassiker und wir haben ihn später gesehen. Und
körperlich zumindest.
Ich lache jetzt,
geistige
aber ich
Reife
nicht.
Lässt sich ja, ich über die geistige nicht. Reife lässt sich ja dann diskutieren.
Ach so, das meinst du mit später. Wir waren körperlich auf jeden Fall älter.
Ja.
Ja. Und vielleicht liegt es, um jetzt diesen Kreis zu schließen, vielleicht ist das auch der Grund, warum wir den Film immer schon The Burning nennen und nicht das Brennende Rache, sein, weil wir den einfach nicht aus dem Videoregal gezogen haben.
Der Film ist von 1981. Allgemein, also ich erinnere mich auch da noch an so Momente, wo wir von Slashern aus dem Jahre 81, die einen gewissen Bekanntheitsgrad hatten, fast nie enttäuscht wurden. Und wir haben dann irgendwann immer richtig gesucht nach, oh, welchen Film gibt es noch, der von 1981 ist. Schien eine gute Zeit gewesen zu sein. Regie hat geführt Tom Malam. Musik fand ich noch ganz spannend, ist von Rick Wakeman. Überhaupt, ich mochte den Soundtrack sehr, sehr gern. Der ist sehr, sehr reduziert und einfach, würde ich mal sagen. Aber in dieser Einfachheit funktioniert der total gut und ist sehr, sehr gut eingesetzt. Rick Wakeman ist ein On-Off-Mitglied der Band Yes.
Genau, das ist so Progressive Rock, Art Rock,
genau.
70er mit Musikstücken,
Glitzer, die
schnell mal 10 Minuten gehen. Ja, sich auch an der klassischen Musik orientieren, bloß halt mit modernen Instrumenten.
Genau. Beim Cast habe ich das jetzt mal, weil so da blitzen so besondere Menschen auf, die man tatsächlich kennt, habe ich es mal so gemacht, dass ich jetzt einfach 3 Leute rausgenommen habe, die jetzt gar nicht unbedingt eine Hauptrolle spielen, aber die einfach spannend sind, dass die dort mitspielen und man sich tatsächlich freut, die da irgendwie zu sehen. Das ist natürlich, und ich würde sagen, zumindest bei uns beiden vom Cast, der bekannteste ist Jason Alexander, der spielt Dave. Und Jason Alexander spielt eine Hauptrolle bei Seinfeld und auch sehr, sehr bekannt aus Pretty Woman.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja, da spielt er den Arsch.
Oh Mann, das habe ich total verdrängt.
Ich verdränge das auch immer, außer der läuft dann irgendwann im Fernsehen, dann erinnere ich mich, ach, na, richtig, der spielt ja da auch mit. Ja, ein weiterer Bekannter, der mitspielt, ist Fisher Stevens, der spielt Woodstock. Der spielt eine große Rolle bei Blacklist, bei Lost und ist so, gehört mit zu dem Grundcast von Wes Anderson. Also er spielt bei den letzten paar Wes Anderson-Filmen mit und bei dem nächsten spielt er auch mit. Und Holly Hunter spielt mit. Da muss ich allerdings zugeben, dass wir, dass Christoph und ich bis heute uns dann noch Bilder aus, weil ich habe den jetzt wieder geguckt und wieder nicht drauf geachtet und sie wieder auch nicht gesehen, aber sie spielt mit und es gibt Bild- und Videobeweise, dass sie in diesem Film mitspielt. Sie spielt Sophie und die ist bekannt von Crash 13 und wahrscheinlich mit am bekanntesten von Das Piano. Worum geht's denn in The Burning?
Cropsey ist Hausmeister im Ferienlager Blackfoot. Er ist Alkoholiker und bei den Kindern und Jugendlichen nicht gerade beliebt. Angeblich hat er den kleinen Jimmy verprügelt. Aber die Kids lassen das nicht auf sich sitzen. Sie wollen Cropsey einen Mordschrecken einjagen. Doch das Vorhaben endet in einem Unglück. Cropsey wird durch ein Feuer furchtbar entstellt. 5 Jahre später geht im Camp Stonewater eine unheimliche Gestalt mit einer Heckenschere umher. Das Ferienlager liegt an dem gleichen See, an dem schon das Camp Blackfoot lag. Zufall oder der Beginn einer grausamen Rache?
Heute hast du dir aber, es liegt wahrscheinlich an diesem Hüttenvibe, an dem wir hier sind, dass du dir heute ganz besonders viel Mühe gegeben hast bei der Inhaltsangabe.
Ja, und ich habe mich aber schon zurückgenommen, weil ich wollte es enden lassen mit oder der Beginn einer brennenden Rache. Aber ich wusste jetzt nicht so, was so eine brennende Rache ist. Eine
das Rache, weiß ich eigentlich,
die brennend nötig ist.
Also. Na, wahrscheinlich ist es genau das Wortspiel. Also das Wortspiel funktioniert ja. Abgesehen davon, dass es ein ulkiger Titel ist, funktioniert ja auch im Englischen mit The Burning. Da,
genau,
also es da geht ja darum, dass es warm ist, dass auch das Licht im Wasser wie brennt und sowas.
Aber es sind ja alles positive Eigenschaften, die mit Rache zu verbinden.
Heißt ja eben auch nicht Burning Revenge, sondern The Burning.
Ja.
Das Brennen, aber das Brennen ist echt auch so ein bisschen hautausschlagsmäßig. Christoph, hast du Ferienlagererfahrung?
Ja, hab ich.
Oh.
Ja, ich war im Ferienlager und ich fand's nicht gut. bei uns gab es auch unheimliche Gestalten. Also bei mir im Ferienlager. Und diese Gestalt.
Neben dir noch.
ja, richtig. Ich war der, weswegen sich die anderen Jungen im Zimmer nicht getraut haben zu schlafen.
Da lagen dann auch mal 5, 6 Seifen eingewickelt in einem Handtuch rum.
Ja,
da
musste
man schon, oh nee, heute nicht einschlafen.
Und diese ganzen Sachen mit Zahncreme auf den Handgelenken.
Oh, das kenne ich nicht.
Ja, angeblich soll man davon einpullern.
Ach so. Also, was mag ja auch regional ein bisschen verfärbt sein. Hier ist das so, zwei bestimmte Finger in so eine kleine Schüssel Wasser.
Nee, die Gestalt hieß bei mir im Ferienlager Neptun. Weil es gab ja, oftmals wurde das zelebriert, dieses sogenannte Neptunfest. Und das war für mich der wahre Horror, denn Neptun hatte ja Helfer. Meistens waren das junge Männer, die er dann ausschickte, Kinder zu fangen. Und dann wurde man ins Wasser geschubst. Und natürlich gab es dann die Sprüche, ja, ist da nur Wasser und so. Aber als Kind, ich hatte Angst. Ich bin geflitzt wie nichts. Und man wusste schon, dass das nicht Neptun ist. Dass da sich ein Mensch drunter, unter dem Kostüm versteckt. Aber man wollte nicht ins Wasser geworfen werden, weil alle anderen haben ja da drum gestanden und zugeguckt. Und dann gab es manchmal noch irgendwelche ekligen Sachen auf dem Kopf und so.
Genau. Und Sachen zu trinken als Ritual. Ja, ich mag gefangen, also so fangen und sowas mag ich jetzt auch nicht. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt auch nicht der sportlichste, ich wollte jetzt sagen war, aber eigentlich kann ich sagen, auch nicht der sportlichste bin. und dann auch einen Nachteil habe. Und es ist halt auch nicht so richtig nett.
Warst du im Ferienlager gewesen?
Nee, gar nicht. Deswegen hat mich das jetzt überrascht. Und ich kann jetzt nicht mal sagen, ob das jetzt was regional ist. Ich kann nicht mal sagen, ob es das hier gab. Aber ich glaube, dass auch meine Geschwister nie im Ferienlager waren. Ich glaube, der erste Moment, also jetzt mal unabhängig von Klassenfahrten, der erste Moment, wo ich diese Erfahrung, dass man zusammen irgendwo hinfährt, vielleicht auch in die Natur, die habe ich dann erst mit dem Aufkommen meiner Theatertätigkeit, also erst mit 15, 16. Da erinnere ich mich, dass wir dann für die erste Produktion, da sind wir zu so einer Art Jugendherberge, Begegnungsherberge gefahren und haben dort uns kennengelernt sozusagen. Das ist, glaube ich, so das, was dem am nächsten kommt. Aber so richtig Ferienlager eigentlich nicht. Und ich weiß auch, wie gesagt, gar nicht, ob es sowas hier gab. So pfadfindermäßig. Eins, was man, selbst wenn man nie in einem Ferienlager war, doch total damit verbindet, ist es eben in Momenten, wo man am Lagerfeuer sitzt. Sei es Stockbrot macht oder Marshmallows. Und eben diese unheimliche Stimmung rundherum. Und das gibt es ja in diesem Film The Burning auch ganz wunderbar.
Genau, diese klassischen Lagerfeuer-Situationen, die in diesem Film konkret Lagerfeuer-Geschichten beinhalten. Und ich bin absolut fasziniert von solchen Lagerfeuer-Szenarien in Kombination mit Gruselgeschichten, weil die rufen sofort so ein Gefühl hervor von, selbst wenn man kein Camper ist oder so, aber dass man, da würde ich gerne dabei sein. Zuhören, am Lagerfeuer sitzen, es ist dunkel. Irgendwie ist der Wald unheimlich, aber ums Feuer direkt, das scheint ja erstmal so ein sicherer Rahmen zu sein. Und es ist warm. Gut, die ganzen Mückenstories und sowas, die werden immer ausgeblendet in den Filmen.
Richtig.
Wir haben in The Burning auch so eine Lagerfeuergeschichte. Der Einstieg in diese Geschichte findet durch ein Bild statt. Ein ganz idyllisches Bild, das die Abenddämmerung zeigt. Warme Farben, eine untergehende Sonne. Dann kommt ein Bildwechsel und wir sehen eine Gruppe junger Erwachsener, die eben um ein Lagerfeuer herumsitzen. Das Feuer ist so die einzige Lichtquelle, der Hintergrund ist dunkel und Todd, der Leiter dieser Gruppe, also er ist der Leiter in Kombination mit Michelle, die auch gleichzeitig seine Freundin ist. Dieser Todd erzählt eine gruselige Geschichte. Er erzählt nämlich die Story vom Camp Blackfoot. Wir erinnern uns, das habe ich ja schon in der Inhaltsangabe erwähnt. Der Unterschied ist, dass die Kinder und Jugendlichen, die dazuhören, die jungen Erwachsenen, eben nicht wissen, dass diese Geschichte auf wahren Ereignissen beruhen. Todd erzählt das und sagt das, aber für die ist es erstmal nur eine Geschichte. Todd fängt an und erzählt, sein Name war Cropsey, ein Alkoholiker, der 2 Flaschen Whisky am Tag trank. Allein wenn er das erzählt, demonstriert er einen Teil von einem wichtigen Rezept für eine gute Story und dieses Rezept heißt Details. Er hätte ja auch einfach sagen können, da war ein Mann, der allen unheimlich war. Aber er sagt, sein Name war Quopsy, er war Alkoholiker und er hat 2 Flaschen Whisky am Tag getrunken. Jetzt kann man sagen, was ist denn der Sinn davon, dass der das erzählt? Woher sollen die Kinder dann sagen, oh, 2 Flaschen Whisky, die haben überhaupt keine Vorstellung davon, wie viel das ist. Zumindest in dem Film, da trinken die ja nicht. Mhm. Es geht darum, dass er sagt, 2 Flaschen Whisky und diese Details, die haben eine Funktion. Die Funktion ist, dass die Wahrhaftigkeit vermitteln. Wenn du irgendwo eine Lüge erzählst und garnierst die mit Details, dann wird diese Lüge umso glaubhafter.
Genau, aber in Maß. Wo warst du gestern Abend? Also ich war bei der Sparkasse, davor war ein grünes Auto, davor war ein blaues Auto, das hatte das nochmal ein Schild und dann habe ich was gekauft und dann bin ich noch da angegangen. Dann...
Richtig. In Maßen, wenn du sagst, oh, ich war bei der Sparkasse oder in der Sparkasse und auf dem Weg dorthin war ein scheiß Wetter. Schon glaubt man dir. Todd erzählt weiter. Quopsy konnte die Farbe von den Wänden lösen, indem er sie nur anhauchte. Hier kommt die zweite Zugabe zu dem Rezept, eine gute Geschichte zu erzählen. Nämlich die HörerInnen in die Story einbinden oder die Story in die Gegenwart verankern. Denn als Todd das erzählt, haucht er den Menschen, der neben ihm sitzt, direkt an. Also er sagt, Quopsy konnte die Farbe von den Wänden lösen, indem er sie nur anhauchte. Und dieser kleine Trick, den machen auch andere Geschichtenerzähler in solchen Filmen. Wir hatten das beim Valentinstag. Bei dem Film Der blutige Valentinstag, da war Happy der große Geschichtenerzähler, dass wir immer auf Happy zurückkommen. Da war Happy der große Geschichtenerzähler in der Kneipe und der hat die Menschen abgeholt, seine Zuhörenden, indem er gesagt hat, er hat so eine Mörderstory erzählt und dann hat er gesagt, und du bist vielleicht der Nächste. Und dann ist er auch von der Geschichte in den Raum gegangen. Man tut etwas, statt nur zu erzählen. Dann erzählt Todd weiter, Quopsy hatte diese Heckenschere, die Art mit den langen, dünnen Klingen. Wieder das Erstgenannte, Details werden genannt. Und natürlich Grusel wird erzeugt, denn eine Heckenschere, weiß jeder, der sich eine Gruselgeschichte anhört, ist dann schon was unheimlich bis Brutales. Die Information, dass die Klingen lang und dünn sind, ist auch sehr furchteinflößend. Er hat ja jetzt nicht erzählt und dann hatte er da eine kleine Nagelschere dabei.
Mit dicken, eine dicken, unscharfen Klingen.
Ja, richtig.
Wo man so kleine Zacken, wenn man Geburtstagseinladungen verschickt, kann man so kleine Zacken am Rand schalten.
Richtig.
Das ist gruselig, wa?
Dann erzählt Todd, dass dieser Quopsy halt gerne Kinder erschreckte, das hören wir auch in dem Prolog des Films, und ein paar Kids ihm das heimzahlen wollten. Jetzt sind wir noch in der gleichen Ebene wie der Prolog, aber jetzt, ab dem Punkt, verändert sich die Story, die Todd erzählt. Und jetzt wird aus einer, in Anführungszeichen, wahren Begebenheit eine wirkliche Gruselgeschichte. Denn als Quopsy in das Unglück stürzt und Feuer fängt, schreit er, ich werde zurückkommen, ich werde meine Rache haben. Das sagt er in dem Prolog nicht. Das ist schon Teil der Gruselgeschichte. Jetzt wird auch die Geschichte von Todd immer blumiger und immer mehr gruselige Versatzstücke finden Eingang und er bindet die Zuhörenden noch stärker ein. Todd sagt dann, sie fanden nie seinen Körper. Nun ist er hier draußen. Beobachtet dich. Also Todd sagt dich, er bezieht richtig die Menschen um ihn ein. Er wartet. Nicht gucken. Er sieht dich. Nicht bewegen. Er hört dich. Nicht atmen. Du bist tot. In diesem Moment, als er das ausspricht, du bist tot, kommt eine monströse Gestalt aus dem Hintergrund und alle Anwesenden, bis auf Todd, schreien auf und haben Angst. Todd nimmt sich diese Gestalt und reißt ihr das Gesicht ab. Denn das Gesicht ist nur eine Maske. Unter der Maske steckte einer der Jugendlichen. Und Todd fängt an zu lachen und der Jugendliche fängt an zu lachen. Und
jetzt kommt einer dieser wunderbaren Momente in diesem Film. Ich glaube, darauf wird Matthias vielleicht später noch eingehen. Alle anderen fangen auch an zu lachen. Also die Stimmung ist einfach grandios. Wir haben dieser Moment des Schreckens mündet in einen Moment der Erleichterung. Und das kennt man ja vielleicht auch, wenn man eben, wie diese Gruselgeschichten funktionieren wie Horrorfilme. Du siehst was ganz Schlimmes, hast noch die Hand vor Augen und dann kommt diese Erleichterung und du lachst vielleicht darüber, lehnst dich zurück, guckst den Menschen an, mit denen du diesen Film guckst und willst auch, dass er die Reaktion teilt, weil das schafft ja Verbindung. Wenn du so einen Film guckst und hältst dir die Hand vor den Augen und der neben dir sitzt da und dreht Däumchen und sagt, Mann, das ist ja das Langweiligste, was es gibt, dann ist das ein Moment, der entfremdet voneinander. Aber wenn du siehst, dass der daneben auch sitzt, oh Mann, oh Mann, oh Mann, und dann im gleichen Moment lacht, dann ist das total geil. Und so ist das mit den Kids dort. Alle erschrecken sich und dann liegen sie sich in den Armen und lachen darüber. Diesen Moment finde ich ganz besonders an dem Film. 1981 erschien noch ein anderer Horrorfilm, der auch in unserer Top 5 drin ist, in unserer TÜMF, und zwar der Film Freitag der 13. Part 2. Da wird genauso eine Story erzählt und da kommt auch jemand und erschreckt die Zuhörenden. Was aber den großen Unterschied zu diesen beiden Lagerfeuer-Stories ausmacht, ist, dass der Erzähler bei The Burning schon bei dem Ereignis, bei dem tatsächlichen Ereignis anwesend war. Also das Ereignis, das wir im Prolog gesehen haben. Als Quopsy verunstaltet wurde, Feuer fing, den schweren Unfall hatte. Und Todd war dabei. Warum Todd diese Geschichte erzählt, ich würde jetzt gerne hier irgendwas tiefenpsychologisches aufmachen, aber ich habe schlichtweg keine Ahnung, ob das...
Ja, weil der Sadist ist, Mann.
Richtig. Also entweder ist es eine Art Traumabewältigung, weil er bei diesem Unglück dabei war. Er muss diese Geschichte immer wieder reproduzieren, um damit klarzukommen. Oder es ist schlichte Schadenfreude.
Ja, oder das ist jetzt aber wirklich eine reine Vermutung, weil wir das, was Cropsy gemacht haben soll, auch nur aus dieser Perspektive hören. Wir können also Cropsy niemals fragen oder er kann niemals erzählen, ob das alles so stimmt. Aber ich habe so das Gefühl, er sieht sich auch da so wie als Helden, der quasi sagt, hey, seitdem wir Cropsy beseitigt haben, ist das hier im Camp viel geiler geworden.
Mhm. Es gibt diesen Moment im Prolog, der greift da ein bisschen rein zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar, da geht es dann darum, dass der Jimmy von diesem Cropsy verprügelt wurde. Und dann fragen die Jimmy irgendwie direkt und der antwortet ganz seltsam, zögerlich nur, der ist auch der Jüngste dort, das sieht man so. Ja, ja, es ist jetzt überinterpretiert, aber es könnte auch so sein, die Jungs haben selbst schon Gruselgeschichten über Cropsy, den Hausmeister, der da auch in seiner eigenen Hütte haust, erzählt. Und im schlimmsten Fall, also auf moralischer Seite jetzt, hat der wirklich gar nichts gemacht.
Ist halt einfach ein verschrobener Hausmeistertyp, wie man den vielleicht schon früher aus der Schule kennt.
Richtig, der ein bisschen trinkt, der komisch ist und so, dem man vielleicht gerne hänselt. Und dann ging der Streich daneben.
Tja, das kann nur ein Gericht klären. Und genau so geht es nämlich auch weiter in dem Film. Nein, hier gibt es kein Gericht. Wir werden mit diesen Mutmaßungen mehr oder weniger alleine gelassen. Aber das ist, finde ich, auch ein bisschen... eben ein Teil dieser Story. Deswegen heißt er ja auch nicht die brennende Handlung vor Gericht, sondern er heißt eben die brennende Rache. Und wer jetzt Recht oder Unrecht hat, spielt für den Verlauf des Films selbst eigentlich gar keine Rolle.
Eine Sache muss ich noch erwähnen. Es gab damals in den 70ern in New York auch eine Urban Legend, so, über jemanden, der sich Kinder schnappt. Und das war so eine erzählte Geschichte. Und diese Figur hieß auch Cropsy. Und daraufhin wollte man den Film auch so benennen. Jetzt muss man dazu sagen, dass von der Legende ist wenig in den Film eingeflossen. Weil der Film spielt weder in einer Großstadt, noch geht es primär um Kinder.
Ja, Lagerfeuer-Stories. Weißt du den lateinischen Begriff für Lagerfeuer, Feuerstelle?
Nein.
Das ist nämlich ein cooler Link zwischen auch unseren beiden beruflichen Backgrounds, während du quasi als Autor ja für die Geschichte stehst, heißt nämlich, ist der lateinische Begriff für Lagerfeuer, Feuerstelle, ist nämlich Fokus. Und schon sind wir auch bei einem Begriff aus der Fotografie. Und das finde ich richtig, richtig schön, dass das Fokus heißt, weil es hat zum einen
ist eben der Fokus auf diesem, es ist ein Mittelpunkt, alle sind drumrum. Es ist ja auch nie so, dass sich Leute in eine Reihe an ein Feuer setzen, außer es sind Bänke gestellt. Mhm. In der Regel sitzt man in einem Kreis um diesen Mittelpunkt drumrum. Und das ist eben auch der Fokuspunkt in der Fotografie. Das ist der Punkt, wo sich die Schärfe rundherum dreht, wo alles andere rundherum unscharf wird. So wie eben bei einem Lagerfeuer im Dunkeln, wenn alles hell ist in der Mitte und dann geht es nach außen hin immer weiter dunkler. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Das ist ein richtig guter Punkt, guter Vergleich.
Ja, ich mochte das schon immer mit diesem Begriff Fokus, wo der herkommt. Und ich würde mir gerne genau in Bezug auf das, auf die Story, die du eben erzählt hast, auf die Stimmung, die du erwähnt hast, gerade eben schon kurz, würde ich gerne auf eine bestimmte Sequenz eingehen in diesem Film. Und mein Punkt hat den Titel Slasher Peak, das Gleichgewicht zwischen Unwissenheit und Chaos. Und ich weiß, wir gucken jetzt schon richtig, richtig viele, viele Jahrzehnte. Nein, noch nicht ganz. Wir gucken ein Jahrzehnt und ein bisschen, ein weiteres Jahrzehnt schon zusammen Filme. Und ich weiß, ein Punkt, über den wir uns bei Slashern und bei Horrorfilmen ganz oft aufregen, ist eben dieses Ungleichgewicht oder dass der Rhythmus ganz, ganz oft nicht stimmt zwischen der Phase der Unwissenheit und der Phase des Chaos. Ja, also wenn die ProtagonistInnen zu lang im Dunkeln tappen, dass dort ein Killer unterwegs ist und man quasi bis fast die letzten 5 Minuten keine Angst spürt, sondern nur denen dabei zuguckt, wie sie im Unwissenden tappen, ist das genauso unangenehm zu gucken wie der andere Fall, dass nach 10 Minuten schon klar wird und ab da an nur noch weggerannt wird. Und genau, da ein Rhythmus, stimmt, ein Gleichgewicht zu schaffen, das finde ich, ist diesem Film hier ganz besonders gut gelungen. Und ich glaube, deswegen finden wir den auch so gut und deswegen gucken wir den auch so gut. Die Sequenz geht los, dass, ich habe da noch nicht so richtig durchgesehen, du hast mir das gestern versucht zu erklären, so richtig verstanden habe ich es immer noch nicht. Es gibt verschiedene Altersgruppen auf jeden Fall in dem Camp, so kann man das sagen. Ob die jetzt dort auch verschiedene Aufgaben haben oder nicht. Es gibt auf jeden Fall 2 Personen, die scheinbar schon eine leitende Aufgabe haben. Die sind wirklich älter als die anderen und dann staffelt sich das so runter.
Und die beiden älteren Personen, die sind größtenteils auch für die älteren Menschen dort zuständig, jungen Erwachsenen, so, und nicht für die Kinder.
Mhm.
Michelle,
genau, und einer Todd. Von denen ist Todd und genau, und sie ist Michelle. Jedenfalls, die Älteren aus dem Camp gehen auf eine Bootstour, die wahrscheinlich auch mit Übernachtung ist, jedenfalls haben sie Campingausrüstung dabei oder es ist zumindest eine längere Bootstour, sie sollen auch alles mitnehmen, alles einpacken. In dem Audio, es gibt einen Audiokommentar von 2 Nebendarstellerinnen, der ist jetzt nicht so besonders gut, aber was auf jeden Fall rüberkommt und was ganz, ganz oft erwähnt wird, ist, dass die wirklich Spaß hatten, dass die Stimmung, die rüberkommt, die Christoph vorhin auch schon kurz erwähnt hat, die ist einfach auch beim Dreh gewesen. Das war halt, die erzählen, es ist nicht so, dass die gedreht haben und sind dann zum Hotel gefahren und haben dort abgechillt und sind am nächsten Tag wieder hin, sondern eigentlich war es andersrum. Die haben gedreht, hatten dort Spaß, sind nur ins Hotel, um irgendwie zu duschen und was zu essen und sind dann wieder quasi in diese Camp-Atmosphäre zurück. Und die sagen auch, dass ganz viele Momente des Spaßes gar nicht im Skript standen, sondern die sind im Film drin, weil das einfach so passiert ist, weil dort einfach eine gute Gruppe zusammengekommen ist. Auf dieser Bootstour gibt es einen Moment der Rast, wo sie anlegen und da verschwindet ein Mädchen nach einem Streit mit ihrem Freund. Wir als Zuschauende haben allerdings gesehen, dass sie umgebracht wurde. Wir wissen also, da ist auf jeden Fall was Größeres im Argen, das weiß aber die Gruppe noch nicht, das weiß weder der Freund noch wissen das irgendwie die anderen. Es macht sich so ein bisschen, und das ist auch schön zu sehen, sobald, das ist ein Wechsel, diese Sequenz zwischen Szenen, zwischen kleineren Grüppchen, wenn 2 Leute sich unterhalten, und großen. Und da merkt man einen Unterschied, sobald die alleine sind, und so ist es ja auch, ich finde das sehr real auch, dann macht man sich Gedanken, dann schaukelt man sich hoch, aber sobald man in Gruppe ist, dann überwiegt wieder der Spaß, dann sagt einer, hey, das wird sich schon alles aufklären, ist schon alles nicht so schlimm, und schon ist die Stimmung wieder ein bisschen heiterer, und das wechselt immer hin und her. Sie entscheiden jedenfalls zurück zum Camp zu rudern. Aber die Boote sind weg. Die Kanus sind weg. Sagt man eigentlich Kanu oder Kanu?
ich weiß es nicht. Und ich hab ja mal im Kanu-Verleih gearbeitet.
Und ich sag einfach, du sagst Kanu.
Ich sag jetzt auch einfach Kanu.
wenn jemand sagt es falsch, dann sage ich, es ist Dialekt. Lass mich in Ruhe. So, sie sind jedenfalls weg und sie entschließen sich in kleineren Grüppchen nach den Kanus zu suchen. Und eine andere Gruppe, wo Todd und Michelle, also die beiden Ältesten, die organisieren sich um ein schon mal, weil sie schon so ein bisschen das Gefühl haben, vielleicht kommen die Kanus nicht zurück, dann verschwenden wir lieber keine Zeit und bauen ein Floß. Ich finde, das sieht ganz gut aus, eigentlich, was sie da zusammenbauen. Also ich finde auch, die bauen auch Paddel und sowas aus so kleinen Ästen. Das sieht auf jeden Fall so aus, als wüssten die, was die dort tun. Da gibt es eine unglaublich tolle Aufnahme. Diese drei bauen ein Floß. Wir sehen eine Totale. Im Vordergrund ist das Holz, was sie benutzen wollen, die drei im goldenen Schnitt auf der rechten Seite in der Mitte des Bildes und der Horizont im oberen Drittel. Und da würde ich gerne einen großen Regisseur, nämlich John Ford, zitieren. Der 15-jährige Steven Spielberg ist irgendwann im Büro von John Ford gelandet. Es gibt auch in dem Film The Fablemans von Steven Spielberg gibt es diese Sequenz in einer Neuinterpretation. Und da ist John Ford gespielt von dem großartigen David Lynch. Jedenfalls das Originalzitat, an das sich Steven Spielberg noch erinnert, ist folgendes. When you can come to the conclusion that putting the horizon on the bottom of the frame or the top of the frame is a lot better than putting the horizon in the middle of the frame, then you may someday make a good picture maker. And now get out of here. Also er sagt quasi sowas. Wenn du irgendwann zu dem Entschluss kommst oder zu der Erkenntnis kommst, dass wenn man den Horizont im unteren Drittel des Bildes setzt oder in das obere Drittel des Bildes, ist es interessant. Und wenn man den Horizont in die Mitte des Bildes setzt, ist es langweiliger Mist. Dann wirst du vielleicht mal ein großer Filmemacher. Und das finde ich schön. Und das sind, ich habe hier drei Fotos auch gemacht, die habe ich Christoph vorhin geschickt. Da ist das immer genau so. Da ist immer der Horizont entweder oben oder unten. Und genau so ist das hier auch. Diese drei Menschen bauen also dort das Floß. Und aus der, es ist eine statische Aufnahme, also eine feste Aufnahme. Wir haben keinen, es ist nicht gewackelt, wir haben keinen Zoom. Es ist ein festes Bild. Und aus der linken unteren Ecke kommt plötzlich ein Mädchen mit einem Holzscheit und geht in Richtung der drei anderen. Und mit dem Holzscheit fährt die Kamera mit zu den dreien. Sie übergibt einen von den dreien diesen Holzscheit und dann kommt es zu einem Schnitt. Total wunderbare Aufnahme. Habe ich mir ganz oft angeguckt. Nach einigen Nebensequenzen, da wird das, und ich finde, das unterstützt auch diese Camp- und Teen-Atmosphäre, sage ich mal, total gut, wird es teilweise ein bisschen soapig. Es gibt natürlich noch so Beziehungskonstrukte. Es gibt so ein paar Jungs, die sich nicht beherrschen können. Und das trägt aber zur Stimmung total gut bei. Dann steigert natürlich auch die Sorge, die Anspannung wird größer. Jedenfalls nach diesen kurzen Nebensequenzen sammelt sich die Gruppe wieder, um eine Auswahl an Teens mit dem selbstgebauten Floß loszuschicken. Die Stimmung ist jetzt wieder total heiter. Sie feuern sich an. Das ist ja auch so, wenn man was sucht oder da gibt es ja gerade ein Problem und es scheint erstmal keine Lösung gegeben zu haben. Und jetzt gibt es aber so einen kleinen, die haben das Floß gebaut, das schwimmt und deswegen ist die Stimmung jetzt gerade wieder ein bisschen heiterer geworden. Es gibt eine Lösung, es geht irgendwie weiter.
Ja, vor allem haben sie zusammen da dran gesessen. Das ist
genau.
Auch, die werden von den Anleiterinnen halt auch als Gruppe so gefördert. Das finde ich echt gut.
Das stimmt. Die machen sich Mut, die Spaßvögel reißen Witze. Das hilft auch natürlich zur Ablenkung. Sie rudern los, alle jubeln, feuern die kleine Gruppe an und ab diesem Moment bleiben wir für eine ganze Weile auf diesem selbstgebauten Floß. Es gibt eine weitere geile Aufnahme, ganz, 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 ganz weit weg. Das muss unglaublich weit weg gewesen sein. Die Kamera muss am Ufer gestanden haben und das Floß sieht man ganz, ganz klein, wie sich das, und das ist total schön, weil das ist riesig groß, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil vom Bild, wie das Floß von rechts aus dem Bild quasi Richtung linken Rand, aber das nimmt nur einen ganz kleinen, da sieht man, wie die sich abkämpfen. Also dadurch, dass die für einen enormen Weg mit diesem selbstgebauten Floß hinter sich lassen müssen. Die Gruppe ackert sich einen ab, die Stimmung ist plötzlich nicht mehr gut, die Motivation ist am Boden, das sieht man an den Gesichtern, dann werden auch die Gespräche wieder so ein bisschen, wird plötzlich gefragt, hey, warum ist die denn jetzt verschwunden? Also plötzlich ist die Heiterkeit wieder weg. Aber niemand weiß immer noch irgendwelche Hintergründe. Es ist nur, die haben sich gestritten, die ist weg. Man geht erstmal davon aus, die ist halt im Ärger, hat sie gesagt, ne, ich gehe jetzt zurück zum Camp zu Fuß. Hat sich da vielleicht verlaufen, irgendwas. Aber ein Glücksmoment. In der Ferne sieht eines der Mädchen eins von ihren grünen Kanus. Jetzt habe ich selber Kanus gesagt. Von den grünen Kanus. Die Musik wird plötzlich bedrohlicher. Ein tiefer, verzerrter Synthi baut sich im Hintergrund auf und arbeitet gegen die Motivation der Gruppe. Ja, also wir haben diese Musik, die bedrohlich wird, weil wir natürlich als Zuschauende wissen, was dahinter steckt. Aber die Gruppe hat wieder einen dieser Momente der Heiterkeit. Sie haben das Floß. Es kann jetzt wieder weitergehen. Wir sind wieder einen Schritt weiter. Sie paddeln zum Kanu. Tolle und schnelle Schnitte. Overshoulder vom Kanu zur Gruppe. Overshoulder von der Gruppe Richtung Kanu. Das grüne Kanu schwimmt ganz, ganz ruhig auf dem Wasser. Das ist auch ein total schönes Bild. Das ist so still, dass das Wasser rundherum aussieht wie ein Spiegel. Und diese Ruhe wird dann aber unterbrochen, je näher das selbstgebaute Floß zum Kanu kommt. Wenn sie das Kanu erreichen, übertönt plötzlich der unbehagliche Synthi-Sound das Jubeln der Gruppe. Sobald einer der Jugendliche das Kanu greift, gibt es eine tolle Aufnahme Richtung Himmel. Wir werden geblendet von der Sonne als Zuschauende und plötzlich baut sich eine Silhouette auf. Ganz, ganz schnell steht sie auf und reißt die Schere nach oben, die dann das Sonnenlicht zerbricht. Und ab dem Moment wissen wir, alright, Heiterkeit ist vorbei. Wie ein Scherenschnitt sehen wir dann quasi in diesem Bild den Killer mit seiner Waffe, der großen Schere, die er gezückt hat. Von nun an ist nur noch Chaos. Schnelle Schnitte, brutale Sequenzen, Blut, Wasser, Holz, Schreie. Jemand fällt ins Wasser, Schere schlägt aufs Holz, Schere schneidet in Fleisch. Ein anderer wird verletzt, ein weiterer getötet. Chaos, Chaos, Chaos. In einer ganz, ganz... Also das ist im Audiokommentar, fand ich irgendwie ein bisschen blöd, da sagen die zwei, oh, diese Szene ist so lang, wie die zu dem Kanu kommen. Ich finde das perfekt. Das ist so wirklich ganz kurz davor, dass man denkt, boah, das dauert aber lange, bis die dort sind. Und dann geht aber halt, das braucht es, um danach diesen Moment, dieses Chaos, diese schnellen Schnitte, damit das richtig schön viel Power bekommt.
Ja, dass wir uns auch nochmal als Zuschauende mit den Figuren verbinden. Weil genau. Vorher haben wir die ja entweder zu zweit oder in der größeren Gruppe wahrgenommen. Und jetzt ist da auch eine neue Konstellation drauf, auf diesem selbstgebauten Floß und mit den selbstgebauten Paddeln.
Die Sequenz endet wieder mit einer ruhigen Aufnahme. Das Chaos des Moments ist quasi vorbei und ruht sich aus und bereitet sich sozusagen auf die nächste Welle vor. Eine Nahaufnahme eines Arms, der über dem Floß hängt. Ein kleiner Tropfen Blut fließt vom Rand des Bildes nach unten und endet im Wasser. Dann gibt es eine Blende ins Rot. Das ist sehr ungewöhnlich, weil bis jetzt hatten wir entweder harte Schnitte oder normal Blende von Bild zu Bild. Und jetzt haben wir eine Blende ins Rot. Ich habe das so verstanden, dass es eben jetzt genau diesen Peak, den ich am Anfang meines Punktes angesprochen habe, dass der jetzt erreicht ist. Ab jetzt gibt es nicht mehr Interpretation, ab jetzt gibt es nicht mehr, es wird alles gut. Ab jetzt gibt es nur noch Flucht und Chaos. Und ich finde, das ist ein Moment, der wirklich total gut gewählt ist, weil wir haben genügend Zeit gehabt, uns in diese Gruppe einzufühlen, diese Stimmung zu verstehen, in diesen Hütten, in diesen Camp-Vibe einzutauchen, die Wärme zu spüren, den Wald zu riechen. Und jetzt ist aber vorbei damit. Jetzt ist nur noch Flucht, jetzt ist Angst, jetzt ist Überleben. Das finde ich sehr, sehr gut.
Und das schnallen eben, wie du schon meintest, alle anderen auch. Und das ist, ja, das ist nicht so ein, eben dieser andere Fall, den man dann oft ins Lächeln hat, dass niemand weiß, um was es jetzt geht und alle machen weiter Party. Hier weiß man zumindest, dass ganz große Gefahr droht, von wem auch immer die ausgeht.
Und ich denke, alle Slasher, die wir auch in unserer TÜNF haben, ohne jetzt da besonders groß darüber nachgedacht zu haben und die wir besprechen und die wir mögen, ich denke, die haben alle ein großes Bewusstsein für diesen Moment. Und wenn das nicht ist, dann hat das irgendwie einen anderen Flow. Wenn ich mich zum Beispiel erinnere, bei Black Christmas, dem alten Black Christmas, da gibt es, glaube ich, so einen Moment nicht unbedingt. Da schleicht sich der mehr langsam rein. Aber es ist auch ein anderer Vibe. Aber ich glaube, alle, die dann diesen großen Terror-Part haben danach, da ist dieser Moment ganz bewusst gewählt und inszeniert.
Das ist so ein Kontrastprogramm zu dem Part, wo man einfach das Camp-Leben sieht.
Wir haben die Gruselgeschichte am Feuer gehört. Wir haben über den Moment gesprochen, wenn aus der guten Stimmung plötzlich das Chaos wird. Und was dann anschließt, ist auch ein sehr, sehr gut inszeniertes Finale.
Das Finale. Es gibt nicht das sogenannte Final Girl, sondern wir haben im Finale zwei junge Männer und den Täter. Die beiden Männer sind auf der Flucht, der eine davon, das ist Alfred, und sein Betreuer sucht ihn und weiß aber auch um die Gefahr schon. Und dann ist da noch der Täter. Die treffen alle zusammen in der Ruine einer alten Fabrikanlage. Das ist grober Stein und es gibt noch die Grundmauern und es gibt kein Dach mehr, nichts. Und von dieser Oberfläche tauchen die drei Protagonisten ab in einen dunklen Raum. Und dann merken wir, dass es sich um eine Mine handelt, oder? Oder auf jeden Fall sind da unten diese typischen Minenwaggons und auch eine Schiene.
Und die... Und diese Laufbänder, wo man vielleicht irgendwie große Steine verkleinert hat, irgendwie so sieht's aus, aber da unterhalten sich jetzt auch zwei Typen.
Ja, ja, ich habe da auch nicht so eine Ahnung, aber man sieht als Todd, also der Betreuer, der fällt hin und seine Hose ist dann mit so einem rostbraunen Staub bedeckt, dass die vielleicht da irgendwas wie Eisen oder so abgebaut haben. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Man findet auch keine Informationen. Ich weiß aber, dass es eine Geschichte gibt, die hast du recherchiert, dass das ursprünglich nicht angedacht war, das Finale in so einer Mine spielen zu lassen.
Genau. Du hast mir relativ früh, als wir angefangen haben, über die Punkte von diesem Film so ein bisschen zu sprechen, hast du schon gesagt, dass du unbedingt das Finale besprechen müsst, weil du findest, dass es von der Atmosphäre sich doch so ein bisschen unterscheidet zu dem Rest. Mhm. Und das ist total klug, dass du das gesagt hast, ohne zu wissen, dass es eben diese Background-Story gibt, die ich gestern auch erst quasi gehört habe, als ich eine Doku geguckt habe. Diese drei Personen sind quasi Cropsey, Todd und einer der Jugendlichen. Und dieser eine Jugendliche geht dann, nach dem, was Christoph gerade gesagt hat, durch diese Gemäuer und geht dann in so eine schwere Metalltür. Und es sieht aus, als ob er quasi in so einen Höhleneingang geht. Und das ist genau so geplant. Und das Team hat quasi eine Höhle gefunden, die sich perfekt für das Finale geeignet hat, hat alles hergerichtet, hat Licht aufgebaut und die ganzen Sachen. Und die haben eine Schnur gelegt, um dann immer schnell den Weg auch zu finden. War wahrscheinlich total verschachtelt. Und damit man einfach beim Rein- und Raustragen immer schnell den Weg findet. Dann sind sie nach Hause gefahren oder ins Hotel gefahren und wollten am nächsten Tag wieder hinkommen, um diese Szene zu drehen. Und dann haben sie schon gemerkt, die Schnur ist irgendwie bedeckt mit Steinen. Und dann haben sie auf dem Weg gemerkt, hier liegen überall große Felsbrocken rum, die gestern noch nicht da waren. Diese Höhle ist also ganz stark einsturzgefährdet und haben dann entschieden, es ist nicht sicher, hier zu drehen. Und haben dann spontan in diese Scheune oder Schmiede oder was auch immer das ist, sind dorthin gewechselt. Ich persönlich finde, und du wirst ja sicherlich auch gleich was dazu sagen, dass du recht hast, dass das vom Look her irgendwie eigenartig ist, weil es nicht so richtig passt, wie er durch die Tür geht und dann sind die plötzlich in diesem Gebäude, was ja offensichtlich nicht zu dieser Tür gehört. Aber was dort für Licht und für so Staub, wo Staub das Licht bricht, was dort für Aufnahmen entstehen, ist wirklich sehr beeindruckend.
Ich finde, dass die Möglichkeit, die die dann erwogen haben, dass die besser ist als die Höhle. Mhm. Ich komme auch gleich dazu, warum. Die sind auf jeden Fall in diesem, ich nenne das jetzt Fabrik, in diesem Gewölbe da unten. Und da sind alte Bohlen, überall liegt Schutt rum. Dann gibt es Geröll vom Haus irgendwie. Und durch Löcher in den Außenwänden dringt halt Licht in den Raum, in diesen dämmerigen Raum. Und dieses Licht zerschneidet förmlich die Luft da unten. Es ist wirklich, wie man sich das vorstellt, auf dem Dachboden, wenn durch die Fenster das Licht dringt und man sieht im Staub, wie das Licht sich bewegt, wo das Licht langführt und genau, es zerschneidet. Also, um mal einen ganz billigen Vergleich zu nehmen, das Licht zerschneidet die Luft
wie eine große Schere mit langen, dünnen Schneiden.
Genau. So. Und das hat fast etwas Unwirkliches, weil sich die Atmosphäre eben ganz doll unterscheidet von der Atmosphäre draußen. Da haben wir nämlich diese klare Luft, die Natur und alles wirkt irgendwie frisch. Und dort unten ist alles alt, irgendwie unverlassen, verwaist. Todd ist mit einer Axt bewaffnet und ruft nach Alfred, das ist der Junge, den er halt sucht. Und je weiter er in den Raum dringt, so mehr verändert sich auch die Umgebung. Plötzlich wird nämlich aus Stein, aus dieser Steinatmosphäre, wird Holz. Und Todd rutscht auch einmal auf einer Bohle aus und Stützbalken ziehen sich durch den Raum und es knarrt von den Schritten. Und dann taucht auch schon die erste Leiche auf, die er dort entdeckt. Und das ist Karen, die Verschwundene, richtig? Und warum finde ich das jetzt, diesen anderen Ort, den sie sich gesucht haben, besser als die Höhle? Weil, und ich weiß nicht, ob das denen bewusst war, ich interpretiere das jetzt einfach für mich rein und finde es deswegen so schön, der Raum, in dem er sich jetzt aufhält, mit all den Holzbohlen und den Holzbalken, erinnert halt stark an den Raum aus dem Prolog, nämlich aus der Hütte, in der der Hausmeister durch einen Streich schwer verletzt wurde. Und es ist, als ob sich ein ganz großer Kreis schließt dort unten. Da führen alle Fäden hin oder zusammen. Nachdem er Todd diese Leiche gefunden hat, wird ein Flammenwerfer entzündet. Und so ist es im Prolog, haben wir auch Feuer. Und jetzt haben wir da unten auch wieder Feuer. Und dann kommt eine ganz schnelle Bildfolge aus reinen Spannungsmomenten.
Und in diese Spannungsmomente wird der Rückblick geschnitten. Dann sehen wir die Jungs aus dem Prolog und wir sehen, wie sie Cropsy einen Streich spielen und wir sehen, dass Todd involviert ist. Und dieser Rückblick endet damit, dass wir so eine Überblendung haben. Im Vordergrund ist das Feuer und im Hintergrund ist Todd.
Ja, Todd wird richtig getriggert. Todd wird aus seiner Gruselgeschichte, die er wahrscheinlich jetzt auch schon seit Jahren wieder am Feuer erzählt, wird er zurückgeholt, dass es nämlich eigentlich keine scheiß Gruselgeschichte ist, sondern dass er selber Teil davon ist.
Genau, so als wird ihm plötzlich bewusst, oh ja. Mann, oh Mann, was ich das hier erzählt habe, ist ja wahr geworden.
Ja.
Dann stellt Cropsy den Flammenwerfer ab und dann ist alles dunkel. Dann haben wir da wieder Dunkelheit und das Verrückte daran ist, dass als er den Flammenwerfer angemacht hat, kam Licht in die Bude, aber auch Licht in Todds Erinnerung. So, und dann ist wieder Dunkelheit und dann kommen die üblichen Spannungsmomente. In der Dunkelheit wird auch die Musik runtergefahren. Die ist dann weg und wir hören dann in der Stille nur das Tropfen von Wasser, das Knarren von Holzbullen. Und das mögen wir ja beide auch, wenn man in bestimmten Spannungsmomenten die Musik einfach mal weglässt.
Mhm.
Und diese Stille wird erst zerbrochen von Alfreds Schreien. Ja, und dann beginnt der Action-Teil des Finales. Abschließend kann man sagen, dass das Feuer, was so eine zerstörerische Wirkung hat, ohne das Feuer in dieser Situation jetzt in Anführungszeichen glorifizieren zu wollen, es hat auch irgendwas Reinigendes. Denn Todd erinnert sich, wobei man einfach auch in den Raum stellen muss, ob er sich die ganze Zeit schon erinnerte wegen dieser gruseligen Story. Also da kann man noch ein bisschen rumforschen. Und das sind meine Gedanken zum Finale gewesen. Und ich habe da auch noch weitreichende Gedanken zu oder Fragen, die ich auch nicht beantworten kann. Das hat aber den Film nicht schlechter gemacht. Wir haben uns darüber kurz unterhalten, dass wir uns natürlich fragen, ob Cropsy, ist der dort, um Todd zu jagen? Oder hat er es auf Camp-Teilnehmerinnen abgesehen?
Es gibt ganz viele Argumente, die dafür sprechen, dass er Todd jagen möchte. Mhm. Zwei große Argumente sind die, dass er die Leiche von Karen dort platziert.
Ja.
Dass er dorthin lotst und dass er den Flammenwerfer ja nicht permanent auf dem Rücken hat, sondern das hat er dort auch schon vorbereitet.
Stimmt,
und
das ist die Schere.
Genau. Und vielleicht könnte man sogar so weit gehen, könnte sagen, vielleicht will er Todd gar nicht töten. Sondern er möchte ihm die brennende Rache zufügen, möchte ihm genau das antun, was er quasi durch den Unfall ihm angetan hat.
Sozusagen verstümmeln mit Feuer.
Genau, weil ansonsten würde er ja die Schere nehmen, genauso wie er die anderen getötet hat. Aber er hat jetzt hier diesen Flammenwerfer.
Mhm.
Ich könnte es mir schon vorstellen, dass er sich dessen bewusst ist, dass er ist.
Ja. Also wenn man davon ausgeht, dass plötzlich der Flammenwerfer da ist und das draußen im Wald in dieser Ruine stattfindet und wir sehr viel guten Willen haben, würden wir einfach sagen, der hat das auch ein bisschen konstruiert.
Mhm.
So, dem würde ich absolut zustimmen. Also, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen schwer. Wir reden über einen Slasher, wo man nicht so... also ein Slasher aus der Zeit, wo es um andere Dinge geht. Aber ich habe mich das gefragt, wenn Todd denn erledigt worden wäre, was passiert dann?
Tschüss, hätte er gesagt. Tschüss, Leute.
Ja.
Bis bald. Hier ob zum Camp, hier genau. Da an dem Baum vorne links und dann immer gerade, dann kommt er, ich bin weg.
Weil da waren ja an dem Streich waren ja noch andere beteiligt. Andere Kinder, ob die dann auch dran sind oder ob die davor eventuell schon dran waren, nachdem er entlassen wurde aus dem Krankenhaus. Solche Fragen beschäftigen mich ungemein.
Mich auch. Und bringen mich auch in den Schlaf. Seit Wochen denke ich über nichts anderes nach.
Ja.
An diesem Film, ich habe vorhin mit Absicht einen Cast-Member weggelassen, weil das mein letzter Punkt sein wird. Und an diesem Film ist eine Koryphäe, von der ich behaupten würde, sie hat nicht nur Horrorfilmgeschichte geschrieben, sondern Filmgeschichte. In seinem Dasein. Und ich bin mir sicher, Menschen, ihr guten Freunde dieses Podcasts, ich würde jetzt nicht einen kleinen Finger darauf verwetten, aber wenn man sich die Filmografie, egal in welcher Beteiligung, von diesem Menschen anguckt, kann man die Behauptung aufstellen, ihr habt alle schon einen Film gesehen, wo dieser Mensch daran beteiligt war. Das ist auch so weitreichend. Bitte nagelt mich nicht drauf fest. Wenn ihr noch nie in eurem Leben oder wenn ihr einmal im Jahr einen Film guckt, dann wahrscheinlich nicht. Aber wer Film interessiert ist, der kommt an diesem Menschen nicht vorbei, selbst wenn man ihn vielleicht nicht mit Namen kennt.
Sometimes I feel like a an assassin. People call me. I load up my car with all my goodies and my little toolbox and things, and I go some strange state and I kill people. I'm a hired killer. People hire me to design and carry out gruesome deaths.
Und dieser Name ist Tom Savini. Tom Savini ist in diesem Film nämlich beteiligt und das ist auch das, wofür er wirklich weltweit im Filmbusiness bekannt ist, Make-up und Special Effects. Und das ist eine sehr, 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 sehr interessante und spannende Figur. Tom Savini ist geboren 1946 in Pittsburgh. Und in seiner Kindheit hat er, so wie viele andere Menschen aus dieser Zeit, natürlich ganz viel Film geguckt. Kino war auch für, ich sag mal, ärmere Familien ein bezahlbares Vergnügen. Und er erzählt immer in Dokus so sehr freundlich von seiner Familie, also als ob die ihm auch immer in seinem, das, wenn er sagt so, wenn er Lust hatte, einen Film zu sehen, dann war immer Geld dafür da, egal wie knapp das Geld war, aber das haben sie ihm immer zugestanden. Und er hat eben die alten Monsterfilme geguckt und diese Monster waren für ihn echt. Wolfman, Dracula, Frankensteins Monster, Black Lagoon. Das hat er geguckt und das war für ihn echt. Diese Monster waren für ihn echt. Bis er den Film Man with a Thousand Faces gesehen hat. Ein Biopic über Lon Chaney. Lon Chaney ist, könnte man fast sagen, ein Tom Savini der Generation von dort. Ein Tom Savini von vor vielen, vielen Jahren. Weil Lon Chaney, man kennt das Gesicht auch aus der alten Verfilmung von Phantom der Oper von 1925. Ein Schauspieler, ein Regisseur, ein Autor und jemand, der immer sein eigenes Make-up gemacht hat, der immer einen kleinen Koffer dabei hatte, um seine ganzen Props dabei zu haben. Wenn man sich Savinis Filmografie dann anguckt, dann gibt es starke Parallelen, weil ganz viele werden Savini als Schauspieler kennen, nämlich aus dem Film From Dusk Till Dawn, ohne zu wissen, dass er eigentlich einen ganz anderen Background hat, dass er nämlich eigentlich Special Effects und Make-up Artist ist. In der Highschool hat Tom Savini alles gemacht, hat Basketball gespielt, war im Party Planning Committee, hat sich so eben einfach ein ganz normaler Jugendlicher, würde ich sagen, und hat eben Theater gespielt und hat dort eine große Leidenschaft für entwickelt, die er natürlich schon aus dieser Leidenschaft zu den alten klassischen Filmen mitgebracht hat. Durch sein immenses Know-how als Make-up-Artist sollte Savini die Effekte für Night of the Living Dead, Nacht der lebenden Toten von George A. Romero machen. Ging aber nicht, weil Savini eingezogen wurde, beziehungsweise hat sich einziehen lassen, um seiner damals schon existierenden kleinen Familie, um die unterstützen zu können. Deswegen konnte er diesen Film nicht machen. In Vietnam war er Kriegsfotograf. Man windet sich so ein bisschen drumherum. Ich glaube, er hat dort auch schon viele traumatische Sachen erlebt, möchte das aber nicht so nach außen tragen, sage ich mal, weil er nicht ganz vorne an der Front mit dabei war. Er macht dort auch einen ganz klaren Unterschied. Er war Kriegsfotograf, hat quasi die Sachen fotografiert, nachdem sie schon passiert sind. Als er aus Vietnam zurückkam, und um wieder zurück ins Leben zu kommen, ist er wieder zum Theater gegangen. Er war Make-up-Artist gleichzeitig von drei Theatern, spielte selbst auch mit, hat selbst mitgeschrieben und war immer an den Produktionen ganz holistisch, ganz weitreichend mit beteiligt. Irgendwann war er in einer Bar, um Plakate aufzuhängen, wo auch seine Fotos drauf waren, und er ist auf Forrest Carpenter gestoßen, der ihm einen Job als Still-Photographer, also der quasi die Fotos macht, die bei den Filmproduktionen entstehen, für den Film Death Dream, Dead of Night.
Ist der ist, glaube ich, von dem von Black Christmas, oder?
Ja, Bob Clark, genau. Und Bob Clark hat einen weiteren Film geplant und der Make-up-Artist und Autor von Dead of Night sollte diesen Film drehen und das war Deranged. Das Deranged, weiß ich, ist einer, also das ist wirklich schon so lange, ist einer der ersten Filme, die wir zusammen gesehen haben. Mhm. Und da sollte Savini dann zum ersten Mal für die Make-up und Special-Effekte verantwortlich sich zeichnen. Savini bewarb sich an der Universität, um Schauspiel und Regie zu studieren und wurde angenommen unter der Bedingung, dass er auch zwei Tage unter der Woche unterrichtet, eben genau in seinem Fach. In der Zeit drehte George A. Romero Martin.
Vampirfilm.
Ja, da wurde Savini auch schon für eine Rolle gecastet und für die Special Effects. Irgendwann rief Romero dann bei Savini an und hat gesagt, hier pass auf, du solltest dir jetzt mal Gedanken machen, wie ich ganz viele Menschen töten kann. Savini sollte für ein weiteres großes Projekt über Romero, sollten sie wieder zusammenarbeiten. Und das ist der Film Dawn of the Dead. Savini hatte den Plan, ich brauche hier viel Zeit. Es gibt hier viel zu tun bei dem Film. Ich bin hier auch für eine große Rolle gecastet. Ich soll auch Make-up machen. Es gibt ganz, 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 ganz viel. Es gibt eine Szene, da musste er 300 Menschen ausstatten mit Zombie-Make-up. Er hat sich ein paar Tage frei nehmen wollen von der Uni, ist quasi dorthin gereist und er ist quasi nie zur Uni zurückgekehrt. Weil ab diesem Moment ging es richtig, richtig los. Tom Savinis Effekte haben sich in dem Moment zu einer richtigen Marke entwickelt. Die waren so gut, dass die Menschen ins Kino gegangen sind, weil sich rumgesprochen hat, die Effekte sind so gut. Und das ging noch einen Schritt weiter. Der war so bekannt, dass sein Name bei Kinos außen an diesen, wo man die Buchstaben so reinschiebt, dass dort Effekte von Tom Savini stand. Und welcher Make-up-Artist, welcher Effekttyp kann das schon von sich behaupten? Das, was ihn, glaube ich, so interessant und auch so zeitlos macht, ist der Zugang, den er hat. Es gibt eine Sequenz, da erzählt er, dass es ganz, ganz oft einfach ist, einfach einen Prothesenkopf zu nehmen und den irgendwie dann zu zerstören. Aber er sagt, er will so viel vom Actor wie möglich, er will sich so viel wie möglich zurücknehmen und so viel vom Schauspieler und von der Schauspielerin benutzen, weil die den Effekt mittragen, weil die mit Reaktionen, mit Spiel einfach den Effekt mittragen. Ich habe schon oft von meinem Lieblings-YouTube-Kanal von der Corridor Crew erzählt, also quasi so Special-Effects-Leute, die Effekte analysieren, die Filme analysieren, die auch immer sagen, es ist total leicht, eine Szene jetzt hier komplett im Computer zu generieren, aber am besten wird es, wenn es auch hier ein Gleichgewicht gibt, wenn es eine Verbindung gibt aus den echten Sachen, gut kombiniert, gut komponiert, könnte man sagen, mit visuellen Effekten, mit Spezialeffekten. Und da sehe ich eine große Verbindung zu Tom Savini, was am Ende eben dazu führt, dass diese Effekte einfach zeitlos sind. Es gibt in einer Doku, und da sieht man, was für eine Leidenschaft und was für einen Einsatz der dort auch mit sich bringt, dass das nicht ein Job ist, sondern dass er dafür lebt, dass er dort Spaß daran hat, dass er das machen will. Da gibt es eine Szene, wo er mit seiner damaligen Frau Nancy Savini im Garten steht und die probieren Techniken aus für Einschüsse. Und dann sieht man, wie sie reihenweise Kondome kaufen, weil es scheinbar ein guter Ballon ist, um das Blut erstmal zu sammeln. Man sieht ganz viele Kids aus der Nachbarschaft drumherum stehen, wie sie sich das angucken, und es ist einfach eine geile Stimmung. Fast so wie in dem ganzen Film, so The Burning, wie das, was so rüberkommt. Deswegen passt er dort wahrscheinlich auch so gut rein. Alice Cooper, er hat ein Musikvideo zusammen gemacht mit Alice Cooper, und der hat gesagt, you can't say horror movies without thinking of Tom Savini. Also man kann sich nicht über Horrorfilme im Allgemeinen unterhalten, ohne dabei an Tom Savini zu denken. Um diese Aussage, die ich am Anfang getroffen habe, zu unterstützen, hier mal nur eine Auswahl an Filmen, wo Tom Savini irgendwie involviert ist. Martin, Freitag der 13. 1 und 4. The Prowler, Dawn of the Dead, Maniac, Creepshow 1 und 2, Heartstopper, Texas Chainsaw Massacre 2, Day of the Dead, Trauma, das Night of the Living Dead Remake, From Dusk Till Dawn, das Dawn of the Dead Remake, Land of the Dead, Planet Terror von Robert Rodriguez von Grindhouse mit Tarantino zusammen, Machete, Django Unchained, Perks of Being a Wallflower. Also eine unglaubliche Filmografie hat dieser Mensch. Aus familiären Gründen hat er sich dann irgendwann von dem großen Involviertsein an Filmen zurückgezogen, konsultiert noch ganz viele Special Effects und Make-ups, wird noch um Hilfe gebeten, ist noch dabei, aber nie in der großen Beteiligung. Und er hat in Pittsburgh, wo er immer noch wohnt, eine Schule aufgemacht, die auch richtig Uni-Credits vergeben und wo man einjährige oder 16 Monate, glaube ich, war übelst lang, Programme über Special Effects und Make-up absolvieren kann. Ein sehr, 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 sehr spannender, cooler und zumindest in den Interviews, ohne ihn je kennengelernt zu haben, ein äußerst sympathischer und charismatischer Typ.
Ja. Das Gefühl habe ich auch, wenn ich da Interviews sehe. Ich habe ein Interview mit Savini gesehen, und da hat er erzählt, dass er die Maske für Scott Derrickson Black Phone entworfen hat.
Ich habe das in der Filmografie, ist das auch aufgetaucht. Ich glaube, ich habe gestern so eine Doku geguckt, eine anderthalbstündige, und der Regisseur, ich glaube, der ist tatsächlich für das Maskenbild bei Black Phone verantwortlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass die einfach eine Verbindung zusammen haben, dass das auch sowas Konsultierendes war. Ja, finde ich spannend.
In diesem Interview hat er sich sehr doll darüber gefreut, dass Black Phone 100% bei Rotten hatte. Das war quasi kurz vorm Start. Und genau solche Momente, also diese Freude, die dann darüber kam, das sind die Momente, die ihn so sympathisch machen. Also zumindest in den Interviews. Und auch die Offenheit, wie er über seine Arbeit spricht. Also er kritisiert ja auch Sachen, die er besser machen würde oder die damals noch nicht so gut gingen. Ich habe auch ein Interview gesehen, da ging es konkret um Vietnam. Und da hat er Fotos gezeigt. Und das ist jetzt genauso wie mit den Filmen, die wir gucken, mit diesem Interpretieren. Ich hatte das Gefühl, dass setzt ihm schon zu, und vielleicht ist auch diese Special Effects machen oder diese Arbeit mit Masken und diese Arbeit, in der er den Tod nachstellt oder das Sterben, auch schon eine Verarbeitung davon.
Genau, er sagt auch in dem einen als kleinen Kommentar, dass er Fotos gemacht hat, und dann hat er sich dabei erwischt, wie er überlegt hat, wie würde er das mit Make-up nachstellen.
Ja, genau. Und er sagt ja auch, dass die Kamera hat ihm geholfen, so in eine Distanz zu haben. Ja. Und das mit der Arbeit und den Effekten, die heute noch so gut wirken, das kann ich nur bestätigen, weil wenn man dann alte Aufnahmen sieht, zum Beispiel von Day of the Dead, also ich finde die schon heute noch eklig, weil die haben sowas Plastisches. Da ist ja wirkliches Material oder da ist Tiergedärm oder was auch immer, aber es ist echt alles und das wirkt. Und ich muss mir dabei immer sagen, dass dahinter auch eine große Kunst steckt. Das hilft mir dann, das auch in dem Moment auch zu ertragen, weil ich es manchmal einfach auch schlimm finde, obwohl die Effekte 30 Jahre alt sind. Und wenn man ihn im Interview sieht und auch sieht, was er für eine Freude dabei hat, dann hilft das noch mehr, dahinter die Kunst zu sehen.
Ja, das ist The Burning. Ich würde sagen, also ich springe jetzt nochmal ins Wasser. Ich nehme jetzt hier den letzten Schluck aus meinem Cappuccino, ziehe mir die Hose aus und genieße noch ein bisschen unsere Sommerresidenz hier.
Ja, ich trinke jetzt auch noch schnell den Kaffee aus der tollen Tasse aus und dann werde ich, ich bin ja nicht so ein Wasserfan, weil ich zu früh den Weißen Hai gesehen habe, aber ich werde mich schön gemütlich mit einem Büchlein ans Ufer setzen.
Ja, du kannst applaudieren. Ich kann rufen. Christoph, guck mal, ich kann einen Handstand. Und wenn dann meine Füße oben rausgucken, dann möchte ich, dass du applaudierst. Da freue ich mich.
Ja. Oder die Heckenschere aus deinem Kopf rausguckt.
Ja,
dann werde ich pfeifend einfach in den Wald gehen.
Ich hab's vorhin schon knistern gehört, glaube ich.
Ich werde dann den Baumkuchen alleine aufessen.
Oh, der Baumkuchen, ja. Gut, Christoph. Gut. Dann, ich gehe schnell Hose ausziehen und dann geht's los.
Ich sag schon mal Tschüss.
Tschüss.